Okay, danke für das Fitnessprogramm. Sind wir alle wieder bereit zu hören? Findet zurück in eure Plätze. Die zweite Einheit möchte ich weiterfahren, weil das Buch der Sprüche sagt viel darüber, und zwar über Sex. Und ich möchte sprechen über die Freuden und Gefahren von Sex. Wann immer ich darüber rede, auch wenn ich nichts über die Zuhörerschaft weiß, ich kenne euch ja, die meisten von euch überhaupt nicht, eins weiß ich hundertprozentig: Das Sexualleben und sexuelle Beziehungen sind für viele von euch eins der größten Probleme, große Herausforderung oder Versuchung. Der Sexualtrieb ist einer der stärksten Triebe im Menschen. Einer hat mal gesagt, der Freund des Sex, Drive ist so etwas wie der Turboantrieb im Auto, speziell bei jüngeren Menschen. Wenn man älter wird, wird es vielleicht ein bisschen zum Rasenmäher, der nicht mehr immer anspringt. Aber das kann man auch nicht verallgemeinern, es hat mit vielen Faktoren zu tun. Das Buch der Sprüche hat eine Menge dazu zu sagen. In 4 Kapitel spricht das Buch der Sprüche über die positive und schöne Seite von Sex, nicht das ganze Kapitel, aber Verse daraus. Und in 9 Kapitel spricht es über die destruktive Seite von Sex, über den Missbrauch. Und es geht dabei um den Missbrauch von Sex außerhalb einer Ehebeziehung, im Buch der Sprüche. Mir ist bewusst, dass Sex auch missbraucht werden kann in einer Ehe, ist leider auch oft der Fall. Aber im Buch der Sprüche geht es nicht darum. Ich möchte auch über dieses Thema ganz offen und ehrlich reden. Vielleicht bin ich manchmal ein bisschen zu direkt, müsst ihr mir verzeihen. Aber wisst ihr, die Gesellschaft, in der wir leben, spricht so offen darüber, dass wir als Christen lernen müssen, offen und ehrlich darüber zu reden. Es ist mir auch bewusst, dass es nur oberflächlich sein kann und in manchen Fällen Sexualität etwas extrem Komplexes ist. Aber Punkt Nummer 1, Sex ist eine Erfindung von Gott. Das soll immer zuerst gesagt werden. Manchmal glauben ja Leute, die jetzt vielleicht gegen Christen ein bisschen ein Problem haben, wenn sie über Sex zu reden anfangen, dann wird es den Christen peinlich oder so. Leider ist es oft auch der Fall, aber das soll es nicht. Wenn es Sex nicht geben würde, wäre keiner von euch hier. Es wäre ein mystisches Meeting heute. Ich bin froh, dass es Sex gibt. Und das Gebot Gottes im 1. Kapitel der Bibel ist: Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Das ist eine Aufforderung, habt Sex miteinander, sonst kann das nicht werden. Und im 2. Kapitel lernen wir, dass Gott uns dieses Gebot, uns durch Sex zu vermehren, im Rahmen der Ehe gab. Wir lesen nämlich im Genesis 2,24, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch werden. Und obwohl Sex ursprünglich zur perfekten Schöpfung Gottes gehörte, als etwas Schönes, etwas Heiliges, kam durch den Sündenfall der Missbrauch von Sex in die Welt. Und wie so viele Bereiche dieser Welt können jene Dinge, die zur größten Freude beitragen, gleichzeitig jene Dinge sein, die die größten Schmerzen zufügen. Es ist wie mit Feuer und mit Wasser. Feuer kann dich wärmen und Feuer kann dich verbrennen. Wasser kann deinen Durst löschen und im Wasser kannst du ertrinken. Nicht Wasser oder Feuer an sich ist konstruktiv oder destruktiv, sondern wie du mit Wasser und Feuer umgehst, ist entscheidend. Und genauso ist es mit Sex. Sex an sich ist weder richtig oder falsch, gut oder böse, sondern wie ein Mensch mit Sex umgeht, ist die entscheidende Sache. Und ich möchte 2 Punkte herausstreichen, diese paar Minuten. Erstens, die schöne und konstruktive Macht von Sex und zweitens die traurige und die destruktive Macht von Sex. Und beide Seiten sind sehr real in unserem Leben. Also die schöne und konstruktive Macht. Geht bitte zu Sprüche Kapitel 5. Lesen wir Vers 18 und 19. Das ist natürlich poetisch geschrieben. Die Poesie entspricht nicht mehr ganz unserer Poesie heute. Aber da schreibt er Sprüche 5, Vers 18. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse, ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Ist poetisch. Wenn ich zu einer Laura sage, du bist echt der liebe Hirschkuh, dann wird sie nicht sehr begeistert sein. Ich musste die Worte ein bisschen abändern. Aber das ist Poesie und klar sexuell. Es geht um Brüste, es geht um Taumeln und so weiter. Darum lesen wir im Sprüche 18, wenn ein Mann eine Frau findet, er hat was Gutes gefunden und freut sich daran. Und das Lied Hohelied, das kommt ja gleich bald mal danach, das spricht ja fast ausschließlich über diese romantische, sexuelle Beziehung von Liebhaber und Geliebten. Wunderschönes Buch. Weil dieses Buch übrigens, das Hohelied, so unverblümt über Sex redet, gab es Debatten innerhalb der jüdischen Rabbiner, ob dieses Buch im Kanon des Alten Testaments inkludiert sein soll. In der jüdischen Tradition übrigens dürfen die Männer zwei Bücher erst lesen, nachdem sie 30 Jahre alt sind. Das Hohelied und Hesekiel. Hohelied wegen der klaren sexuellen Ausrichtung, Hesekiel, weil der hat ja ein bisschen wilde Visionen. Das sage ich immer meinen 18-jährigen Studenten, dann weiß ich genau, was sie die ganze Nacht lesen. Aber ein Lehrer im Judentum bemerkte, alle Schrift ist heilig, aber das Hohelied ist das heiligste aller Schriften. Weil es beschreibt die Liebesbeziehung zweier Menschen, aber nicht nur das. Es beschreibt auch die Liebesbeziehung zwischen Gott und seinen Kindern. Braut, Bräutigam und Braut. Darum wird ja auch Christus manchmal als der Bräutigam beschrieben und die Gemeinde als die Braut. Und darum geht es in diesem Buch, auch im Hohelied, mehr als nur um Liebhaberei zwischen zwei Menschen. Es geht um die Beziehung Gott und Mensch. Im Epheser 5 schreibt Paulus, über Vater und Mutter verlassen, eins werden. Und dann sagt er, ich spreche aber nicht über Mann und Frau. Ich spreche über Christus und die Gemeinde. Und unser Verlangen nach einem liebevollen Partner, nach einer romantischen Beziehung, und das ist wichtig, ist eigentlich ein Verlangen nach Gott. Darum, die letzte Erfüllung von Intimität finden wir in keiner menschlichen Beziehung. Das kann dir keine geben, sondern nur in der Beziehung zu Gott selbst durch Jesus Christus. Dein Partner kann dir zur Seite stehen. Ihr könnt schöne Zeiten haben, aber er kann deine innersten Sehnsüchte nicht stillen oder erfüllen. Dazu ist er nicht gemacht. Und wenn man das vom Partner erwartet, ist die Ehe von im Vorhinein zum Scheitern verurteilt. Das Gegenüber ist überfordert. G.K. Chesterton, der englische Staatsmann, hat gesagt, jeder Mann, der an die Türe einer Hure klopft, sucht eigentlich nach Gott. Interessanter Spruch. Nicht, dass er Gott bei der Hure findet, aber sein Suchen ist eigentlich ein Suchen nach dieser Erfüllung, die dir nur Gott letztlich geben kann. Etwas anderes, was wir beachten müssen, wenn wir über Sex reden als Christen, ist die Haltung der Kirche gegenüber Sex. Ist leider zum Großteil nicht so positiv wie die Bibel. Viele Meinungen über Sexualität haben sich kirchengeschichtlich entwickelt und sind manchmal konträr zu dem, was uns das Wort Gottes lehrt. Offensichtlich haben manche unserer Kirchenväter die destruktive Macht von Sex erkannt oder selbst erlebt und haben Sex deshalb als etwas Sündhaftes hingestellt. Natürlich gibt es ein destruktives Sexverhalten, werden wir gleich dazu kommen. Aber Christen haben zum Teil bis heute einen Schuldkomplex, wenn es zu Sex kommt. Viele Christen können gar nicht normal darüber reden. Ich hatte früher so als ein bisschen die Meinung, Sex ist ein Schimpfwort. Weiß nicht genau warum, aber das ist irgendwie so drinnen gewesen. Und jetzt ist die Frage, warum hat es sich so entwickelt? Wir müssen verstehen, unsere christliche Welt wurde ja moralisch in erster Linie von der christlichen Religion geprägt natürlich. Allerdings, die christliche Religion, von der wir geprägt sind, hat oft nicht das mit der Bibel zu tun, sondern mit der Überlieferung vieler Theologen und Kirchenväter. Den größten Einfluss auf unser christliches Denken neben dem Neuen Testament hatte wahrscheinlich Augustinus, Kirchenvater im 4. Jahrhundert. Wir zitieren ihn sehr oft, ohne es überhaupt zu wissen. Und Augustinus führte vor seiner Bekehrung zu Jesus Christus ein extrem zügelloses Leben. Er schlief in seinen jungen Jahren mit vielen Frauen und pendelte nach seiner Bekehrung in das andere Extrem und sah Sexualität als etwas Negatives und Sündhaftes. Er ging sogar so weit zu behaupten, dass der Grund, warum ein Kind in Sünde geboren wird, der ist, weil es durch den Sexakt zweier Menschen entstanden ist. Die Bibel lehrt das Gegenteil. Sex ist Gottes Erfindung, ist eine wunderbare Sache, dass ein Kind aus diesem Akt der Liebe entsteht. So hat es Gott gedacht. Augustinus allerdings hat da auf die andere Seite geschwenkt. Er erkannte aber auch, dass Sex zwischen Ehepaaren notwendig ist, um Nachkommen zu haben. Darum kam er zum Schluss, Sex ist mit Ausnahme bei der Zeugung von Nachkommen Sünde. Hieronymus, ein Zeitgenosse von Augustinus, bekannt durch die Übersetzung der Bibel ins Lateinische, die Vulgata, er hat sogar gesagt, jeder Mann, der leidenschaftlich Sex mit seiner eigenen Frau hat, ist ein Ehebrecher. Diese Kirchenväter sind sicher zum großen Teil verantwortlich für die verkehrte und restriktive Einstellung Sex gegenüber von Christen. Die späteren Kirchenväter erließen sogar oder schrieben Erlässe, in denen Sex für Ehepaare an bestimmten Tagen verboten war. Das ist historisches Fakt. Ich lese es euch vor. Das waren die Tage, wo Sex verboten war für Ehepaare. Donnerstag, weil das ist der Tag, an dem Christus verhaftet wurde. Freitag, das ist der Tag seiner Kreuzigung. Samstag, zur Ehre der Jungfrau Maria, Sonntage zur Ehre der verstorbenen Heiligen, Montag und Dienstag waren gute Tage, und Mittwoch, die meisten Mittwoche waren reserviert für gewisse Heilige. Das ist Tatsache. Also nicht alles, Ehepaare mussten sich ebenfalls enthalten von Sex während der 40 Tage Fastenzeit vor Weihnachten, 40 Tage Fastenzeit vor Ostern und 40 Tage Fastenzeit vor Pfingsten. Das sind noch ein paar Tage dazwischen, gell? Und dann war Sex noch verboten an verschiedenen Feiertagen. Und wenn man eine Kalkulation macht, blieben einem Ehepaar schätzungsweise 44 Tage im Jahr, an denen sie legitim Sex haben durften. Da haben sie einen Urlaub gebucht. Aber so brauchen wir uns nicht zu wundern, dass Christen ein falsches Verständnis von Sex entwickelt haben. Statt die Schönheit von Sex zu betonen, wurde nur von den Gefahren gewarnt. Hat man Sex verdammt als etwas Sündhaftes. Und die Auswirkung dieser unbiblischen Lehre ist leider bis heute nicht zu übersehen in vielen Gemeinden. Wenn du heute Auskunft über Sex haben möchtest, wie viele von euch gehen zum Pfarrer? Komisch, warum nicht? Weil wir ein Bild haben, Pharao und Sex, das gehört irgendwie nicht zusammen. Das gehört total zusammen, wenn wir biblisch treu sind. Das ist nur kirchengeschichtlich so geworden. Die Bibel hat eine positive Haltung Sex gegenüber. Sex ist nicht nur von Gott gewollt, es ist sogar eine eheliche Pflicht. Kannst nachlesen im 1. Korinther 7. Und es schadet auch nicht zu erkennen, dass der Sextrieb bei Mann und Frau generell unterschiedlich ist. Wiederum, ich verallgemeinere ungern, aber es gibt schon generelle Unterschiede. Der Sextrieb beim Mann kann vielleicht verglichen werden mit einem Lichtschalter. Wenn du einen Schalter betätigst, dann brennt das Licht. Die Werbungsfachleute, die wissen das. Darum hängen sie überall Plakate mit halbnackten Frauen auf, erotische Bilder, und das bewirkt was im Mann. Ein Schalter wird eingeschaltet. Und genauso ist es, wenn es vorbei ist, ist der Schalter wieder aus. Vorbei. Bei der Frau ist es eher wie ein Bügeleisen. Wenn man es einschaltet, ist es noch eine Weile kühl, erwärmt sich langsam. Wenn es heiß ist, ist es heiß. Und wenn du es ausschaltest, dann bleibt es nur eine Weile warm. Darum will sie nachher reden und er schläft. Und es ist wichtig für Frauen zu erkennen, dass man bei Männern einen Schalter umlegt. Es ist wichtig für Männer zu erkennen, dass Frauen Zeit, Romantik und Zärtlichkeit brauchen. Und guter Sex übrigens ist immer ein Resultat einer intakten, liebevollen Beziehung, nie umgekehrt. Sex erzeugt nicht eine liebevolle Beziehung, sondern eine liebevolle Beziehung bewirkt, dass man einen erfreulichen und guten Sex miteinander hat. Darum lesen wir in Sprüche 5,18, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Martin Luther hat anscheinend gesagt, zwei bis dreimal die Woche schadet weder ihm noch ihr. Allerhand. Aber bemühe dich um eine gute Beziehung mit deiner Frau, weil sexuelle Probleme sind fast immer Beziehungsprobleme. Wenn ich Männer besser kennenlerne, so ein bisschen, wisst ihr, was ich sie dann oft frage? Wie geht's dir im Sexleben? Fragt euren Freund mal. Denn das ist meistens ein Spiegel davon, wie es in ihrer Beziehung läuft. Wenn eine Beziehung schlecht läuft, ist das Sexleben entweder nicht mehr da oder sehr unerfüllend. Und wenn die Beziehung liebend ist, ist auch das Sexleben erfüllt. Dann noch zur destruktiven Macht von Sex. Das Buch der Sprüche sagt uns auch über 9 Kapitel, warnt uns vor Missbrauch von Sex. Schlagt's bitte auf, Sprüche, Kapitel 6 zum Beispiel. Es gibt hier viel, aber ich lese nur ein, zwei vor. Sprüche 6, Vers 32. Wer aber Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand. Nur wer sich selber vernichten will, der mag so etwas tun. Oder im Kapitel 7 lesen wir, Vers 21, sie, das ist die Hure in dem Fall, übrigens, das ist ja von männlicher Perspektive geschrieben, eine Frau könnte dasselbe schreiben. Vers 21, sie verleitet ihn durch ihr vieles Überreden, mit ihren glatten Lippen reißt sie ihn fort, er folgt ihr augenblicklich, so wie ein Stier zur Schlachtung geht, wie in die Fesseln springt der Hirsch, wie sein Pfeil die Leber ihm zerreißt, wie ein Vogel sich in Fangnetz stürzt und nicht weiß, dass es um sein Leben geht. Salomo beschönigt nichts über Ehebruch, obwohl er selbst durch Ehebruch erzeugt wurde. Er hat nichts beschönigt. David und Bathseba, wir kennen die Geschichte. Bathseba war verheiratet mit Uriah. Und er wurde letztlich umgebracht, kann man sagen. Und der Bathseba war dann die Mutter von Salomon, entstand durch Ehebruch. Und durch Ehebruch zerstören wir nach wie vor Tausende von Ehen. jeden Monat. Und wisst ihr, was ich so eine, wirklich eine Frechheit finde? Dass in unseren Medien, in unserer Gesellschaft, Ehebruch als so eine Art Seitensprung runtergespielt wird. Ja, ist ja nicht so tragisch. Es wird sogar sexuelle Freiheit propagiert und Fremdgehen ist fast ein bisschen gesellschaftsfähig geworden. Wisst ihr, das ist so eine Frechheit, weil ein Seitensprung, Ehebruch zerstört nach wie vor tausende Ehen. Die Realität spricht eine ganz andere Sprache. Aber wir tun so, als ob es nicht so wäre. Und im Namen der Freiheit werden diese Praktiken propagiert. Über die Realität wird wenig gesprochen in den Medien. Gott in seiner Gnade vergibt. Das ist, wenn das nicht so wäre, würde ich nicht hier stehen heute. Aber was die Konsequenzen auf dieser Erde anbelangt, so stimmt das Wort, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Vor einer Zeit lang habe ich Ulrich Giesekus zugehört. Viele von euch kennen ihn, er ist ja irgendwo von dieser Gegend, glaube ich, Psychologe. Hat uns einen Vortrag gehalten beim Frauenfrühstück, aber das war am Abend mit Männern, das war ein bisschen anders. Und da hat er gesagt, interessanterweise, ein neues Klientel, das zu ihm kommt und Hilfe bei ihm sucht, sind Männer zwischen 20 und 22 Jahren. Und sie kommen zu ihm und sagen, hilf uns bitte, wir haben keine Freude, keine Lust mehr an Sex. Ist öde, langweilig. Und wisst ihr warum? Weil mit 14 haben sich diese Jungs bereits die wildesten Pornos reingezogen, über Internet und Handy und so weiter. Es gibt nichts Neues mehr, alles langweilig. Wir glauben, Tabus zu brechen macht uns frei. Realität ist, wenn du Tabus brichst, wirst du ein Sklave. Die Wahrheit macht uns frei, nicht die Tabus zu brechen. Und Salomo kannte die verheerenden Konsequenzen von Ehebruch. Es gibt sexuelle Versuchungen, waren wahrscheinlich noch nie so groß wie heute. Das hat zwei Gründe. Der eine ist der äußerliche Anreiz, der andere der innerliche Anreiz. Rein äußerlich ist der sexuelle Anreiz, glaube ich, noch nie so extrem gewesen wie heute. Du wirst bombardiert von sexuellen Anlockungen und so weiter. Wir werden stimuliert, wir sind überreizt. Ob Plakatwände oder Tageszeitungen, es ist egal, welches Blatt du aufschlägst. Irgendein Halbnackter ist da drinnen. Pornoläden, Geschäfte, in jeder Tankstelle fast, gibt's hinten einen Erwachsenenabteil, Puffs, Freudenhäuser, sogar bei uns in der ländlichen Umgebung eigentlich genug. Und natürlich im Internet ein paar Klicks. Ich bin hundertprozentig sicher, dass hier nicht wenige sitzen, die pornosüchtig sind durchs Internet. Übrigens, für Frauen ist es wichtig zu verstehen, dass es nichts damit zu tun hat, dass der Mann die Frau nicht mehr liebt. Er ist süchtig. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann möchte ich dich ermutigen, geh in die Therapie. Es ist eine Sucht. Aber heute haben wir so leichten Zugang zu diesem illegalen Sex, wo immer wir wollen. Und was mir auffällt ist, es wird von Millionen praktiziert und von fast niemandem kritisiert. Auch nicht von Christen. Und all das prägt unser Denken und wir werden Opfer davon, wir werden suggeriert davon. An Schulen wird Sexualunterricht gelehrt, aber nur der mechanische Vorgang. Es ist Biologie ohne Moral. Und körperliche Vorgänge werden erklärt ohne die Warnung von psychologischen, emotionellen Konsequenzen. Aber die Realität ist eine andere. Gerade vor ein paar Jahren ein hübsches 17-jähriges Mädchen, extrem hübsch, haben wir mit der Bergrettung geholt, hat sich in eine Gletscherspalte reingestürzt, sie wurde vergewaltigt. Das ist die Realität, was Missbrauch von Sex bewirkt. Und darum sagt Sprüche, nur wer sich selbst vernichten will, der soll sowas tun. Und in Sprüche 15, Vers 32 lesen wir, wer Zucht verachtet, der verachtet eigentlich sich selbst. Und der innerliche Anreiz, der war immer da und der ist heute da. Das gilt für jede Generation. Und obwohl wir wissen, übrigens, das ist ein universelles Wissen. Die Theologen haben sich mal zusammengesetzt, zur Zeit von C.S. Lewis habe ich gelesen, und haben sich gefragt, was wird in jeder Kultur, in jeder Religion, auf der ganzen Welt als nicht passend bezeichnet? Wisst ihr, was ein Punkt ist? Generell, egal was du glaubst, es ist nirgends eine Tugend, die Frau eines anderen, mit der Frau eines anderen zu schlafen. Das ist überall negativ gesehen. Unsere Kultur versucht es momentan ein bisschen umzudrehen, aber es ist völliger Unsinn. Als Jesus einmal von den Pharisäern kritisiert wurde, warum seine Jünger sich nicht die Hände waschen, sagte Jesus, Matthäus 15, von innen aus dem Herzen kommen böse Gedanken hervor, Ehebruch und so weiter. Es ist in unseren Herzen. Und da möchte ich nur einen Unterschied noch machen zwischen Lust und Liebe. Jesus hat einmal gesagt, ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat die Ehe gebrochen. Dieser schwierige Satz, mit dem haben wir immer gedacht, ja, wer schafft es dann? Aber wir müssen verstehen den Unterschied zwischen Lust und Liebe. Lust ist nur fixiert auf meine Bedürfnisse, auf meine Befriedigung. Liebe ist fixiert auf die anderen, auf das Gegenüber. Und wisst ihr, ich sage das auch Jungen oft, wenn du eine Frau ansiehst und sie ist, gefällt dir, ist dein Geschmack und du, es steigen sexuelle, romantische Gefühle in dir hoch. Das ist normal. Hoffentlich verlierst du das nicht, sonst ist deine Ehefrau mal arm dran. Einer hat mich mal gebeten, ich soll beten, dass sein Sexualtrieb Gott ihm wegnimmt. Und ich habe gesagt, ja, weißt du, ich lieber nicht, sonst schaut es nicht mehr gut aus. Aber da bist du normal, dafür kannst du dankbar sein. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich schaue sie an und sage, boah, die schaut gut aus. Und sage, Herr, bitte schenk hier einen Mann, der sie wirklich liebt. Schenk hier jemanden, der sie wirklich liebt, um ihretwillen, nicht weil sie so aussieht. Und indem ich für sie bete, wird aus Lust Liebe. Probier's mal, es funktioniert. Und wenn man diesen Unterschied erkennt, tut man sich viel leichter. Freier Sex hinterlässt Menschen immer verletzt oder der Mensch stumpft ab. Und darum bin ich da ganz gerade in meiner Verkündigung, auch bei jungen Leuten. Zum Abschluss noch etwas, und zwar, Sex in der Ehe ist weder so einfach, wie man glaubt, noch so wichtig, wie man anfangs denkt. Junge Leute glauben ja manchmal, 80% vom Eheleben ist Sex. Da kommt man drauf, es ist nicht so. Sex ist nicht so einfach, wie man anfangs denkt. Wisst ihr, warum nicht? Weil guter Sex ist das Resultat einer liebevollen Beziehung. Das heißt, du musst Zeit, Energie investieren in eine gute, liebevolle Beziehung und das ergibt einen guten Sex. Das heißt, Sex ist nicht so einfach. Am Anfang denkt man sich, ja, Sex, das ist einfach, hat man einfach. Na, da kommst du drauf, den hast du nicht einfach. Gibt es viele Machtspiele im sexuellen Bereich. Sex ist nicht so einfach, weil es erfordert eine gute, liebevolle Beziehung. Und zweitens, Sex ist auch nicht so wichtig, wie man anfangs denkt. Sex ist nicht die Mitte einer guten Ehe, sondern eine schöne Nebenerscheinung einer guten Beziehung. Hauptsächlich besteht eine Ehe aus Entscheidungen, die man jeden Tag treffen muss. Jeden Tag in die Arbeit gehen, putzen, waschen, Rechnungen bezahlen, Haus umbauen oder bauen, die Unterschiede aushalten, Meinungsverschiedenheiten durchstehen, Kinder großziehen und Krankheiten aushalten. Das ist der Großteil von Ehe. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Philip Yancey in seinem Buch Rumors from Another World. Da hat er geschrieben, Die Ehe nimmt uns alle Illusionen über Sex, so wie er uns täglich in der Unterhaltungswelt vor Augen geführt wird. Kaum einer von uns lebt mit einem sexhungrigen Supermodel. Stattdessen leben wir mit ganz normalen Menschen, mit Männern und Frauen mit Mundgeruch, Körperausdünstung und fetten Haaren. Sie haben schlechte Launen, blamieren uns öffentlich und geben den Kindern mehr Beachtung als uns. Wir leben mit Menschen, die Barmherzigkeit, Toleranz, Verständnis und einen endlosen Vorrat an Vergebung brauchen. Und genauso geht es unseren Partnern. Das ist die ironische Macht von Sex. Er ködert uns in eine Beziehung, die uns dann das lehrt, was wir am meisten lernen müssen, nämlich aufopfernde Liebe. Sex ist der Köder. Aufopfernde Liebe ist das Ziel. Einer für den anderen da zu sein, ein Leben hinzugeben für meinen Ehepartner. Sex ist der Köder, aufopfernde Liebe das Ziel. Und Christus hat es uns vorgelebt. Und das ist, was die Bibel über Sex sagt. Amen.